Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, seid alle ganz herzlich gegrüßt heute zu diesem Gottesdienst am 19. Sonntag nach Trinitatis. Ich weiß nicht, wer schon mal im Vorfeld schon mal gelesen hat, was heute die Epistellesung und die Evangeliumslesung ist und vielleicht auch der Predigttext. Da geht's um Heilung und Gesundung. Und im vorgeschriebenen Predigttext um Erneuerung. Nun habe ich schon gehört, unser Pfarrer wird heute nicht diesen vorgeschriebenen Predigttext nehmen, weil er ihn schon vor einem Jahr schon genommen hat. Ich habe uns dazu eine kleine Geschichte mitgebracht. In einem Buch von Tony Campolo, er ist Pastor und Professor in Bundesstaat Pennsylvania für Soziologie. Und er hat hier in diesem Buch eine Sammlung von Geschichten, die er selbst zum Teil erlebt, aber auch die er gehört hat, und hat diese Geschichten mal aufgeschrieben. Es gibt eine Geschichte von einem jungen Leutnant im Zweiten Weltkrieg, dessen Einheit in einen Hinterhalt von deutschen Soldaten geriet. Fast alle entkamen dem Kugelhagel, indem sie in ein altes Bauernhaus flüchteten. In der Dunkelheit jedoch waren die Schreie und das Stöhnen eines der Verwundeten zu hören. Der junge Leutnant tat etwas sehr Heroisches. Er schlich sich vorsichtig in die Nacht hinaus und schleifte ihn in die Sicherheit des Bauernhauses. Er rettete den Mann, doch in dem Moment, als er durch die Tür ins Haus gehen wollte, traf ihn eine Kugel in den Kopf und er war auf der Stelle tot. Etwa ein Jahr später war der junge Mann, für den der Leutnant auf so heldenhafte Weise sein Leben gelassen hatte, wieder zurück in den USA. Die Eltern des Leutnants wollten ihn gerne kennenlernen und luden ihn zu sich nach Hause ein. Als er bei ihnen auftauchte, merkten sie, dass er völlig betrunken war. Sie setzten sich zum Abendessen zusammen und versuchten, mit ihm ins Gespräch zu kommen, doch der Mann war laut und teilweise sogar richtiggehend vulgär. Zu allem Überfluss erbrach er sich dann zum Ende des Abendessens auch noch. Die Eltern des gefallenen Leutnants taten ihr Bestes, um diesen schrecklichen Abend zu überstehen. Als der junge Mann gegangen war und die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, stützte sich die Mutter gegen die Wand und seufzte: Wenn ich mir vorstelle, dass unser lieber Sohn für so einen Mann sein Leben gelassen hat. Campolo schreibt weiter: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Engel im Himmel, wenn sie so jemanden wie mich sehen, auch zueinander sagen: Wenn ich mir vorstelle, dass unser lieber Sohn Gottes für so jemanden sein Leben gelassen hat. Ich schulde meinem Herrn etwas Besseres. Er hat sein Leben für mich gelassen und ich sollte bereit und willens sein, so zu handeln, wie er handeln würde, wenn er an meiner Stelle wäre. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.
Thank you.
Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir können ja auch nicht so tun, als sei alles schon in Ordnung. Seit Jesus uns deine Barmherzigkeit gezeigt hat, sehen wir auch, wie viel noch geheilt werden muss. Wir bitten dich, Herr, erneuere uns durch deinen Geist, verändere uns, so wie du uns haben willst. Du bist größer als unser ängstliches Herz. Du bist größer als alle Schuld der Welt. Du bist der Schöpfer, auch der Schöpfer einer neuen Zukunft. Du bist Gott und deine Liebe währt in Ewigkeit. Amen.
Die Epistel steht im Brief des Paulus, im Brief des Jakobus im 5. Kapitel. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Worte der Heiligen Schrift. Das Evangelium steht bei Markus im 2. Kapitel. Jesus ging wieder nach Kapernaum, und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten und auch nicht draußen vor der Tür. und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten, wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprachen zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lasst uns gemeinsam glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gebildet unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen voraus. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Jürgen Lötz hat ganz recht. Der Predigttext, der eigentlich für heute dran ist, den habe ich letztes Jahr gepredigt. Und dann habe ich gedacht, dann kannst du ihn ja dieses Jahr nicht wieder predigen. Dann wollen wir mal gucken. Wer weiß denn noch, was ich letztes Jahr gepredigt habe? Am 19. Sonntag nach Trinitatis. Waren Sie alle nicht da, oder? Haben Sie nicht aufgepasst? Da hätte ich ihn ja doch nochmal nehmen können. Ich habe einen anderen. Der Predigttext, der heute dran wäre, der kommt schon nochmal irgendwann. Und dann werden Sie sich erinnern und sagen, Mensch, ja, habe ich schon mal gehört. Vielleicht. Schön wäre es jedenfalls, wenn es so wäre. Ihr sollt nicht meinen, sagt Jesus, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Lass uns in der Stille beten. Herr, du musst helfen zum Reden, zum Hören. Leite uns durch deinen Geist zu deiner Wahrheit. Amen. Das ist eine sehr passende Geschichte, obwohl der Jürgen ja nicht wusste, was für ein Predigttext ich heute Morgen nehme. Eine sehr passende Geschichte, die er gelesen hat. Die Frage ist ja dann am Ende doch, hätte der eine gewusst, dass aus dem anderen ein Säufer wird? Einer, der sein Leben nicht in den Griff kriegt? Hätte er ihn dann liegen lassen? Hätte er ihn nicht gerettet? Hätte er nicht sein Leben für ihn gewagt? Ich habe auch eine Geschichte. Ein Ehepaar ist in Ehren ergraut und beiden ist es geschenkt, dass sie gemeinsam alt geworden sind. Das ist ein gutes Gottesgeschenk. Als eines Tages der Pfarrer zu Besuch kommt, da erzählen sie von ihrem gemeinsamen Leben. Sie erzählen von ihren Krankheiten, die sie im Alter so plagen. Sie erzählen auch von den Kriegsjahren, in denen sie sich kennengelernt haben. Vom Sohn erfährt der Pfarrer und von den Enkelkindern, die ihnen so viel Freude machen. Vieles, was die beiden Alten aus ihrem Leben erzählen, ist gelungen. Ein Leben, das sie über weite Strecken als ein gutes erlebt haben. Und Dankbarkeit haben sie auch, dass sie die schweren Tage gemeinsam überstanden haben. Alles in allem ist es ein rundherum gutes Leben gewesen, von dem sie da erzählen. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Freude scheint manchmal nur aufgesetzt. Der Pfarrer spürt, dass in der Geschichte der Eheleute etwas fehlt. Etwas, was die beiden am liebsten verschweigen möchten. Aber schließlich fassen sie Vertrauen und erzählen doch, was sie schon so viele Jahre verdrängen. Sie haben noch einen zweiten Sohn. Sie haben ihn ebenso wie den ersten mit Liebe großgezogen. Sie haben ihm zu Weihnachten und zum Geburtstag geschenkt, was er sich wünschte. Sie haben ihm den Nachhilfelehrer bezahlt, als es in der Schule schwierig wurde. Und mit großer Mühe haben sie für ihn eine Lehrstelle besorgt. Aber der Junge hat seinen Eltern keine Freude gemacht. Die Lehre hat er nach einem halben Jahr hingeworfen. Er suchte sich Freunde, die den Eltern nicht gefielen. Die Haare wurden immer länger und die Freundinnen immer zahlreicher. So hatten sie sich das nicht gedacht mit ihrem Jungen. Und immer wieder stellten sie ihm seinen Bruder als Vorbild vor Augen. Aber der Sohn, der jüngere Sohn, wollte davon nichts hören. Eines Tages, dann ist er verschwunden. Vorher aber hat er mit einer gefälschten Unterschrift vom Konto seiner Eltern noch mehrere tausend Mark abgehoben. Viele Jahre haben die Eltern nicht gewusst, wo ihr Kind ist. Dann kam ein Brief von ihm. Er war inzwischen verheiratet und hatte Kinder. Er wollte wieder Kontakt aufnehmen. Aber seine Eltern wollten nicht mehr. Sie wollten ihn eigentlich vergessen. Nicht mehr über ihn reden, nicht mehr an ihn denken. Und die Ehefrau sagte zum Pfarrer, er ist nichts wert. Er hat uns so viel angetan. Wir wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er ist es einfach nicht wert, dass wir uns noch um ihn kümmern. Wer ist es wert? Wenn wir die geistliche Frage stellen, muss es heißen, wer ist es wert, zu Jesus zu gehören? Wer ist es wert, dass ihm der Glaube anvertraut wird? Wer ist es wert, dass er getauft und konfirmiert wird? Die Frage stellt sich ja manchmal. Wer ist es wert, dass die Gemeinde für ihn betet? Wer ist es wert, dass Gott sich um ihn kümmert? Was mich über all die Jahre, in denen jetzt ich hier im Pfarrdienst bin in Sachsen, was mich immer wieder umtreibt, das sind die Menschen, die über die Jahrzehnte in der Zeit der SED-Herrschaft, aber auch später, die Kirche verlassen haben. Ihnen war die Schulbildung ihrer Kinder, ihnen war ihre eigene Karriere oder ein Leben ohne Repressalien wichtiger als Gott, wichtiger als ihre Zugehörigkeit zur Gemeinde Jesu. Nur wenige hatten den Mut, ihren Glauben mit solcher Konsequenz zu leben, wie es die Predigt Jesu in unserem heutigen Text verlangt. Wer es konnte, hat ein Schlupfloch gesucht, hat seine Kinder zur Konfirmation und zur Jugendweihe geschickt und so und auch auf andere Weise versucht, zwei Herren zu dienen, den Parteiherren und dem einen Herrn der Welt. wenn dieser Weg wirklich gut war. Wenn es einer war, den sie guten Gewissens gegangen sind. Weshalb höre ich dann bei so vielen Gesprächen immer wieder eine Entschuldigung für diesen Weg? In den letzten Jahren war es schlicht das Geld, das den Menschen wichtiger war als ihre Mitgliedschaft in der Kirche. Ich habe auch meinen Glauben, höre ich dann. Ich brauche doch die Kirche nicht, um an Gott zu glauben. Ich bin nicht so einer, der jeden Sonntag in die Kirche rennt. Es ist doch wichtiger, ein anständiges Leben zu führen. So hat mir das in den vergangenen Jahren schon mancher erklärt. Und ich frage mich beim Zuhören, warum auch diese Sätze so sehr nach Entschuldigung klingen. Nehme ich den Predigttext ernst, so sind sie es alle nicht wert, dass Gott sich um sie kümmert. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert, heißt es im Text. Zu unserer Kirchgemeinde gehören rund 1400 Gemeindeglieder. Sie sind eingeschrieben in der Kartei. Also früher mal in einer richtig schönen Kartei. Also da stehen sie ja immer noch, aber heute natürlich digital. Sie sind getauft, die meisten sind konfirmiert. Manche sind krank oder gebrechlich und schauen sich deshalb heute Morgen den Fernsehgottesdienst möglicherweise an. Andere sind, obwohl die Kanzlerin ja anderes geraten hat, heute dann doch auf Reisen und können deshalb nicht hier sein. Und andere sorgen sich wegen Corona und kommen lieber gar nicht. Viele aber könnten hier sein und sind es dennoch nicht. Sie liegen vielleicht noch im Bett oder sitzen zu Hause gemütlich am Frühstückstisch. Das Frühstück mit der Familie oder das lange Ausschlafen ist ihnen wichtiger an diesem Morgen, als zusammen mit der Gemeinde das Gotteslob anzustimmen. Nehme ich den Predigttext ernst, so sind sie es nicht wert, dass Gott sich um sie kümmert. Und wir, die wir ja heute Morgen hier sind, sind wir es wert? Wenn einer sagt, entscheide dich zwischen deinem Glauben und deiner Familie, entscheide dich zwischen deinem Heiland und deinen Kindern, wie fällt da wohl die Antwort aus? Ist die immer so klar und eindeutig? Ich weiß von manchen, der das Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« immer nur bis zur dritten Strophe singt. In der vierten Strophe heißt es dann nämlich, »Nehmen Sie den Leib, gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben's kein Gewinn.« Vielen kommen diese Zeilen, wenn sie sie denn mit Bewusstsein singen, wenn überhaupt, dann doch nur schwer über die Lippen. Die Vorstellung, der Glaube könne in seiner Konsequenz von mir verlangen, dass ich mich gegen meine Familie entscheide, gegen die Menschen, die ich liebe. Die Vorstellung ist nur schwer erträglich. Wenn ich die Konfirmanden frage, was ihnen das Wichtigste in ihrem Leben ist, dann kommt über all die Jahre immer als erste Antwort die Familie. Nee, nicht das. Ja, komischerweise könnte man ja vermuten, vielleicht sagt es auch einer. Aber nee, die Familie. Die Familie kommt als erstes. Also wenn der Glaube von mir ein Entweder-Oder verlangt, das ist schwer erträglich. Und ich muss ehrlich sagen, auch ich selber bin jeden Tag dankbar, an dem mir diese furchtbare Konsequenz nicht abverlangt wird. Nehme ich aber nun den Predigttext ernst, dann bin ich es nicht wert, dass Gott sich um mich kümmert. Nein, seht, wir haben keinen Vorzug vor all denen, die heute nicht da sind, vor all denen, die die Kirche verlassen haben. Wie sie sind wir es nicht wert, dass Gott uns anschaut. Einen Vorzug haben wir natürlich. Obwohl es könnte sein, jedenfalls bis zu diesem Punkt der Predigt, haben Sie es noch gar nicht gemerkt, weil er noch gar nicht so durchgeklungen ist. Wir haben den Vorzug, dass wir heute Morgen ein Evangelium hören können. Also eine gute Nachricht. Sie könnten mit Recht fragen, wo ist denn da bisher gute Nachricht gewesen? Die kommt ja noch. Die gute Nachricht sagt uns, dass Gott den, der es nicht wert ist, dass Gott den dennoch anschaut. Den, der es nicht wert ist, dass Gott sich um ihn kümmert, um den kümmert sich Gott dennoch. Für den, der es nicht wert ist, geht Jesus ans Kreuz. Für ihn erleidet er den Tod, für ihn gewinnt er das Leben. Seht, Gott gibt dem, der selbst keinen Wert hat, einen Wert. Und sogar einen besonderen. Durch ihn werden wir liebenswert. Tatsächlich. Jesus liebt dich und mich. Ich finde aber keinen Grund dafür. Und trotzdem sagt das Neue Testament uns, dass Gott uns liebt. Er tut es nicht, weil er muss, sondern weil er frei ist zu lieben. Weil Gott zum Lieben keinen Grund braucht. Er liebt einfach. Und wer diese Liebe erfahren hat, wer davon gehört hat, wer sie erlebt hat, der entdeckt ganz schnell, dass sie unübersehbare Spuren in dieser Welt hinterlässt und schon lange hinterlassen hat. Die Eheleute, die den jüngeren Sohn am liebsten totschweigen, haben ja sicher recht, wenn sie wütend und zornig sind auf ihr Kind. Und vielleicht haben sie sogar ein Recht dazu zu sagen, dass ihr Sohn es nicht wert ist, dass sie sich um ihn kümmern. Und trotzdem, wenn ihnen der Sohn so völlig egal wäre, warum tut's ihnen dann so weh? Durch den Schmerz hindurch ist spürbar und erlebbar, da ist immer noch Liebe für diesen Sohn, den sie am liebsten totschweigen möchten. Und die Liebe ist ganz offensichtlich über all die Jahre nicht geringer geworden. Vielleicht ist er es ja wirklich nicht wert, aber seine Eltern machen ihn wert. Sie machen ihn liebenswert, indem sie durch alle Verbitterung hindurch ihn dennoch und immer noch lieben. Die Menschen, die unsere Gemeinde und andere Gemeinden über die Jahre verlassen haben, allzu oft ohne ein Gespräch, allzu oft ohne ein einziges Wort der Erklärung. Die haben damit die Gemeinde enttäuscht. Die Gemeinde hat für sie gebetet, als sie getauft, als sie konfirmiert, als sie getraut wurden. Sie hat manche Not, von der sie Erfahrung hat, im Gebet getragen. Hat vielleicht auch praktisch geholfen. Und dann sind die Menschen gegangen. Mitunter gerade zu einer Zeit, da die Gemeinde sie am meisten gebraucht hätte. Und das tut bis heute spürbar weh. Das wird mir in vielen Gesprächen deutlich. Aber gerade dort, wo dieser Schmerz spürbar wird, weiß ich, dass alle die, die gegangen sind, der Gemeinde nicht egal sind. Die Liebe, die wir von Gott erfahren haben, obwohl wir so oft andere Wege gehen als er, und obwohl wir es immer noch nicht wagen, ihm wirklich zu vertrauen mit allem, was wir sind und haben, dennoch, weil wir dennoch Gottes Liebe erfahren haben, deshalb hören wir nicht auf, die zu suchen und uns nach denen zu sehnen, die uns enttäuscht haben. Liebe Gemeinde, der Anspruch Gottes bleibt. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu Jesus, die Liebe zum Heiligen Geist, sie soll das Erste und Wichtigste sein, das unser Leben bestimmt und prägt. Der Anspruch bleibt. Aber es bleibt ebenso die Liebe Gottes zu uns. Gott macht uns über alles Verstehen hinaus liebenswert. Und er nimmt dabei keinen aus. Gott sei Dank. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen. Gott macht uns liebenswert. Er macht es. Wenn wir ihm bringen, was uns Not macht, dann macht er uns liebenswert. Er nimmt das, mit dem wir uns schwer tun in unserem Leben, womit wir kämpfen müssen. Lasst uns in der Stille Gott bringen, was uns Not macht. Herr ewiger Gott, in der Stille bringen wir alles vor dich, was uns als Schuld bewusst ist. Wir bringen dir auch das, was wir vor uns selbst und vor anderen verbergen wollen. Wem sollten wir sonst unsere Not bringen, unsere Sorgen, unsere Lasten? Dir geben wir unser Leid und dir geben wir unsere Mühe. So frage ich euch, wollt ihr, dass Gott euch alle eure Schuld vergibt im Namen Jesu Christi? So antwortet ja. Von Christi Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Auf dein freimütiges Bekenntnis vor Gott und Menschen künde ich dir als ein berufener und ordinierter Diener der Kirche im Namen Jesu Christi. Deine Sünden sind dir vergeben. Dir geschehe, wie du glaubst. Amen. Lasst uns aufstehen und Fürbitte halten. Du, Herr, kommst zu uns in deiner Gnade und Barmherzigkeit und willst uns begegnen. Wir bitten dich, mach uns demütig, dass wir uns deinem Sohn, Jesus, anvertrauen, ihm folgen und mit ihm zu Neuem ermutigt werden. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bringen alle vor dich, die mit uns schwach sind. Wir bringen dir alle, die sich gebunden sehen an vieles, was sie beschwert, die belastet sind durch Fehler und Versäumnisse. Sprich du nur ein Wort, so wird unsere Seele gesund. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten um Sorgfalt bei allen Aufgaben. Wir bitten um Liebe angesichts der Achtlosigkeit und des Selbstmitleids in dieser Welt. Wir bitten um Ehrfurcht vor dem Leben. Wir bitten für all die, die noch nicht dort sind, um einen Platz in unserem Herzen. Wir bitten für alle, die allein sind. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten auch um ein Ende der Angst voreinander. Wir bitten, dass unsere Schuld nicht böse Folgen habe. Wir bitten um den Frieden für diese geschundene Welt. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Herr, unser Gott, hilf mit deiner gütigen Macht, Reichen und Hungernden, Fröhlichen und Bedrückten, Hoffnungsvollen und Enttäuschten, den Versagern und den Gewinnern, den Genesenden und den Sterbenden. Hilf, dass sie erfahren, was gut ist und heilsam und was in Ewigkeit bleibt. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gehet hin im Frieden des Herrn.
Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen.
Thank you.
Liebe Gemeinde, jawohl, nach landeskirchlicher Vorgabe dürfen wir in diesen Corona-Zeiten einen Gottesdienst halten, der bis zu einer Stunde dauert. Wir haben noch eine Minute, deswegen kann ich das nachholen, was ich vergessen habe, die Abkündigung. Die Kollekte, die wir heute am Ausgang wieder sammeln, ist für die kirchliche Männerarbeit bestimmt. Wir laden ein, heute ist um 11 Uhr Kindergottesdienst, am Mittwoch ist um 19.30 Uhr Bibelstunde. Am nächsten Sonntag ist hier wieder um 9 Uhr Gottesdienst und um 11 Uhr Kindergottesdienst und Lämmergruppe. Ich bin ab Donnerstag im Urlaub. Da hat, was? Ich habe keine Ahnung. Im Augenblick fürchte ich, die Kanzlerin hat ja gesagt, wir sollen daheim bleiben. Es könnte sein, dass ich daheim bleibe. Ja. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Daheim zu bleiben und Urlaub zu haben, wird die große Frage sein. Der Pfarrer Liebscher jedenfalls hatte Vertretung. Nochmal ein Hinweis zum Reformationstag. Denken Sie bitte daran, da ist anders als das im Kirchenboden abgedruckt, ist um 17 Uhr eine Andacht hier im Gemeinschaftshaus und am 1. November Allerheiligen ist, das ist der Sonntag, also Reformationstag fällt auf einen Samstag und am Sonntag ist dann kein Gottesdienst, sondern wir laden ein zum Gottesdienst nach Eibenstock, 8.30 Uhr, dort hält der Pfarrer Poppitz den Gottesdienst. Und wem das zu früh ist, der kann auch um 10 Uhr nach Karlsfeld fahren. Auch da ist nochmal Gottesdienst, den auch der Pfarrer Poppitz hält. Den Wochenspruch lese ich uns noch einmal. Heile mich, Herr. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Uns allen einen gesegneten Sonntag, Gott befohlen.